Willkommen beim deutschsprachigen Podcast von erp-software.org.
Hallo zusammen.
Stellen Sie sich vor, Sie verbrennen gerade zweistellige Millionenbeträge an Firmengeldern. Die Produktivität Ihrer Kernabteilungen bricht massiv ein und ein Großteil Ihrer Belegschaft ist innerlich im Grunde bereits auf dem Sprung zur Konkurrenz.
Eine absolute Horrorvorstellung für jede Geschäftsführung.
Richtig, absolut. Und der Grund dafür? Es ist kein fehlerhafter Code, wissen Sie. Es ist auch kein Hackerangriff. Der wahre Grund sitzt direkt vor dem Bildschirm.
Ganz genau. Der Mensch.
In unserer heutigen ausführlichen Analyse sezieren wir ein absolutes Tabuthema der Unternehmens-IT. Wir blicken schonungslos auf die Frage, warum gigantische ERP-Einführungen so verheerend oft scheitern.
Und die Daten dazu sind wirklich erdrückend.
Ja, die Quellenlage, die wir durchforstet haben, also unzählige Fallstudien, empirische Statistiken und Best-Practice-Leitfäden, zeigt da ein sehr klares, geradezu schmerzhaftes Bild. Unsere Mission heute lautet also, zu verstehen, warum diese monumentalen Projekte fast nie an der Technik zugrunde gehen, sondern am Faktor Mensch.
Richtig.
Wir wollen ergründen, wie Organisationen aufhören können, sozusagen gegen ihre eigenen Mitarbeiter zu kämpfen und stattdessen echte Anwenderakzeptanz aufbauen. Um die erschütternden Zahlen mal direkt auf den Tisch zu legen, übergebe ich direkt an unseren Experten.
Ja, danke. Lassen Sie uns direkt in die Realität der Projektlandschaft eintauchen, denn naja, die Zahlen zwingen uns regelrecht dazu, unser gesamtes Verständnis von IT-Transformationen mal radikal zu überdenken.
Da bin ich jetzt wirklich gespannt.
Ziele schlichtweg verfehlen.
Moment, bis zu 3/4 der Projekte. Die erreichen also nicht das, wofür der Vorstand eigentlich unterschrieben hat.
Exakt. Bis zu 75%.
Das ist ja eine Fehlerquote, die würde in fast jedem anderen Geschäftsbereich sofort zur Schließung der Abteilung führen, oder?
Absolut. Und wissen Sie, wir sprechen hier nur noch nicht einmal von den totalen Fehlschlägen. Etwa 20% bis 25% dieser Einführungen scheitern so fundamental, dass sie mittendrin abgebrochen werden.
Puh.
Oder sie müssen nach dem Start komplett zurückgerollt werden. Da sprechen wir über verbranntes Kapital, das ganze Jahresgewinne vernichtet.
Wahnsinn. Einfach abgebrochen und das Geld ist weg.
Ja, genau. Aber das eigentliche Erdbeben verbirgt sich im Detail dieser gescheiterten Initiativen. Wenn wir die Ursachen analysieren, sehen wir, dass nur bei 12% dieser Totalausfälle funktionale oder technische Defizite der Software der Auslöser waren.
Nur 12%? Das heißt, im Umkehrschluss,
dass unglaubliche 91% der gescheiterten Projekte aufgrund des Faktors Mensch kollabieren.
91%?
Ja, es sind soziale, kulturelle und organisatorische Sollbruchstellen, die diese Systeme am Ende zu Fall bringen.
Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das doch eine unfassbare Fehlallokation von Fokus? Ich meine, in den Lenkungsausschüssen wird monatelang über Cloud-Architekturen, Mandantenfähigkeit und Serverstrukturen debattiert.
Oh ja, endlose Meetings dazu.
Genau. Aber das eigentliche Risiko, also diese 91%, das wird völlig ignoriert. Das muss doch auch massive finanzielle Nachbeben haben.
Und wie? Die hat es definitiv. Wenn die menschliche Komponente ignoriert wird, dann explodieren die Kosten. Budgets werden im branchenübergreifenden Durchschnitt um 178% überzogen.
178%?
Ja. Und in der komplexen Fertigungsindustrie sehen wir sogar Ausschläge bis zu 189%.
Das ist ja fast das Dreifache der Planung.
Richtig. Und gleichzeitig verzögern sich 74% der Projekte um mehr als die Hälfte der geplanten Zeit.
Oh je.
Das bedeutet für die Organisation natürlich eine unerträgliche operative Doppelbelastung. Teams müssen über Monate hinweg parallel im Altsystem und, naja, in endlosen Testphasen des neuen Systems arbeiten.
Okay, lassen Sie uns das mal aufdröseln. Es ist im Grunde so, als würde man sich einen sündhaft teuren, hochmodernen Sportwagen für die Firmenflotte kaufen.
Schönes Bild, ja.
Die absolut neueste Technik, unfassbare Leistungen, alles glänzt. Aber man erklärt niemandem im Unternehmen, wie man eine manuelle Gangschaltung bedient.
Richtig.
Und ein halbes Jahr später steht das Management kopfschüttelnd in der Tiefgarage und wundert sich ernsthaft, warum alle Mitarbeiter lieber weiter mit dem klapprigen, rostigen Fahrrad zur Arbeit fahren.
Bei dem ab und zu die Kette abspringt, genau.
Ja, genau so behandeln wir diese Millioneninvestitionen.
Das ist wirklich eine hervorragende Analogie. Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, stoßen wir unweigerlich auf das Prinzip der Verlustaversion.
Verlustaversion, okay.
Ja, unser Gehirn ist evolutionär darauf trainiert, einen drohenden Verlust wesentlich stärker und bedrohlicher zu gewichten als einen potenziellen Gewinn.
Ah, verstehe.
Wenn wir das auf den Büroalltag übertragen, alte, hochgradig ineffiziente Prozesse, also diese berüchtigten endlosen Excel-Wüsten und fragmentierte Datenbanken,
die wir alle kennen und fürchten.
Genau die. Die vermitteln dem Anwender paradoxerweise enorme Sicherheit. Der Mitarbeiter kennt die Macken des Systems. Er weiß genau, wie er Fehler umschiffen kann. Er hat sich in diesem Biotop eine echte Expertise aufgebaut.
Er ist quasi der unangefochtene König seines kleinen Tabellenreiches.
Richtig. Und eine neue, standardisierte Software reißt ihn von diesem Thron und macht ihn plötzlich wieder zum Anfänger.
Das leuchtet absolut ein.
Das neue System wirkt nicht wie eine Erleichterung, wissen Sie? Es wirkt in erster Linie riskant, starr und extrem kontrollierend.
Ja, das kann einem Angst machen.
Und wenn das Management diese psychologische Hürde ignoriert und einfach eine Lift-and-Shift-Strategie anordnet,
also den fatalen Ansatz, die kaputten alten Prozesse einfach unreflektiert 1:1 ins neue System zu gießen.
Exakt. Wenn Sie das tun, dann entziehen Sie dem Wandel jegliche Existenzberechtigung. Es entsteht keinerlei intrinsische Motivation bei der Belegschaft.
Weil es ja gefühlt nichts verbessert.
Richtig. Wieso sollte jemand die immense kognitive Anstrengung auf sich nehmen, ein komplexes neues Paradigma zu erlernen, wenn das Resultat am Ende genau dasselbe ist wie vorher?
Das wirft wirklich ein ganz neues Licht auf das Verhalten der Belegschaft.
Nicht wahr?
Wenn ich als Projektleiter also in diese Verlustaversion hineinlaufe, nehme ich wahrscheinlich an, dass Widerstand einfach bedeutet, dass Leute mit verschränkten Armen im Meeting sitzen und lauten Nein sagen.
Das wäre die einfache Variante, ja.
Aber ich wette, in der Praxis äußert sich diese Angst vor Kontrollverlust viel subtiler, oder? Wahrscheinlich erfinden Sie hochkomplexe, konstruierte Sonderfälle, die das neue System angeblich unmöglich abbilden kann.
Genau so beginnt es oft. Die Verhaltenspsychologie teilt solche massiven Veränderungen in 4 Phasen ein.
Welche sind das?
Auf den initialen Schock und die pure Ablehnung folgen unweigerlich Widerstand und Frustration.
Okay, das sind die ersten beiden.
Richtig. Erst danach, wenn diese Phasen wirklich durchlebt wurden, kann es zu einer rationalen Akzeptanz und schließlich zu echtem Engagement kommen.
Und in dieser Widerstandsphase passiert das mit den Ausreden?
Ja. In dieser extrem kritischen Phase des Widerstands erleben wir genau diese Scheinargumente. Plötzlich heißt es dann, das Standardmodul könne den spezifischen Rabattprozess der B2B-Kunden in Südamerika nicht exakt so abbilden wie bisher.
Ah, der Klassiker.
Was wir dann oft beobachten, ist das heimliche Festhalten an Altsystemen. Es entsteht eine regelrecht florierende Schatten-IT. Oder wir sehen das, was in der Organisationssoziologie als innere Immigration bezeichnet wird.
Innere Immigration, das bedeutet, die Mitarbeiter loggen sich zwar morgens ein, weigern sich aber de facto wertschöpfend mit dem System zu arbeiten?
Ganz genau.
Sie füllen die Masken also nur so weit aus, dass sie keinen Ärger bekommen, aber die Datenqualität rauscht komplett in den Keller.
Völlig richtig. Und dieser Widerstand, der ist nicht homogen. Er äußert sich gruppendynamisch, wenn sich in der Kaffeeküche regelrechte Koalitionen gegen das Projekt bilden.
Puh, das ist gefährlich für die Stimmung.
Absolut. Er äußert sich auch fachlich, wenn Spezialisten die Architektur des Systems attackieren. Er ist emotional getrieben aus purer Angst vor dem Statusverlust. Und er zeigt sich ressourcenbezogen, wenn Fachbereiche plötzlich behaupten, sie hätten absolut keine Kapazitäten für Testworkshops.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Mein erster Instinkt als Führungskraft wäre es wahrscheinlich, diese Leute als notorische Fortschrittsverweigerer abzustempeln.
Das passiert leider sehr oft.
Also als Sand im Getriebe, den man im Zweifel einfach austauschen muss. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten, sind diese widerbrüstigen Mitarbeiter eigentlich immer im Unrecht? Oder liegt in diesen angeblichen Scheinargumenten vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit?
Was hierbei faszinierend ist, wenn wir die moderne Change-Management-Forschung betrachten, müssen wir das Paradigma des bösen Saboteurs wirklich komplett verwerfen.
Ach, tatsächlich?
Ja. Widerstand ist in einem komplexen System kein destruktiver Akt. Es ist der biologische und systemische Versuch, ein Fließgleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Okay.
Aber noch viel wichtiger für jedes ERP-Projekt, Widerstand ist ein absolut brillantes Frühwarnsystem.
Wie ein Schmerzsignal im Körper, das mir sagt, dass ich gerade meine Hand auf eine heiße Herdplatte lege.
Eine exzellente Metapher. Nehmen wir an, die Buchhaltung rebelliert massiv gegen den Go-Live des neuen Rechnungsprüfungsmoduls.
Okay, das kommt sicher vor.
Das Management sieht dann oft nur bockige Mitarbeiter. Die Realität ist aber oft, dass diese Mitarbeiter implizit auf massive, unberücksichtigte Compliance-Risiken hinweisen.
Ah, Sie sehen Probleme, die das Management gar nicht auf dem Schirm hat.
Richtig. Sie sehen rechtliche Grauzonen oder eklatante Schnittstellenlücken, die der externe Implementierungspartner, der ja nur sein Standard-Template ausgerollt hat, schlichtweg übersehen hat.
Logisch, der kennt ja die Firma nicht so im Detail.
Genau. Die Anwender an der Basis kennen die operativen Untiefen, die Ausnahmen von der Regel, viel besser als jeder Berater. Ihr vehementer Widerstand ist sehr oft der verzweifelte Versuch, das eigene Unternehmen vor dem buchstäblichen Ruin zu bewahren.
Das ist ein gewaltiger Perspektivwechsel. Wenn Widerstand eigentlich ein wertvoller Datenpunkt ist, quasi ein kostenloser Audit der Belegschaft, dann dürfen wir ihn nicht unterdrücken.
Auf keinen Fall.
Wir müssen ihn dekodieren. Wie kanalisieren wir also diese kritische Energie in produktive Bahnen, bevor das Projekt gegen die Wand fährt? Reicht es da aus, einfach mehr und bessere Schulungen anzubieten?
Genau da tappen die meisten in die Falle. Schulungen allein lösen das nicht.
Nicht?
Nein. Um Widerstand strategisch zu steuern, stützen sich erfolgreiche Transformationen auf das ADKA-Modell.
ADKA, wie schreibt sich das?
ADKA. Es steht für 5 sequentielle Phasen: Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement.
Also Bewusstsein, Wunsch, Wissen, Fähigkeit und Verankerung.
Richtig.
Wenn ich mir ansehe, wie IT-Projekte normalerweise ablaufen, würde ich raten, dass die meisten Unternehmen den Wunsch, also das Desire, komplett überspringen.
Das ist ein sehr guter Riecher.
Wahrscheinlich buchen sie einfach einen Konferenzraum, schalten den Beamer an, springen direkt zu Knowledge und hoffen, dass alle danach wissen, wo sie klicken müssen.
Das ist der mit Abstand fatalste Fehler im gesamten Change Management.
Ja.
Man quetscht die Anwender 2 Wochen vor dem Go-Live in eine völlig überladene, abstrahierte Software-Schulung. Aber es fehlt das entscheidende Fundament, das Desire.
Der Wille, überhaupt mitzumachen.
Genau. Der unbedingte Wunsch oder zumindest die Bereitschaft, die alten, vertrauten Prozesse überhaupt aufzugeben. Wenn das neue System psychologisch als reine Bedrohung für die eigene Kompetenz wahrgenommen wird, prallt jedes noch so gute Training an einer inneren Mauer ab. Das Wissen dringt gar nicht erst durch.
Und selbst wenn das Wissen in dieser sterilen Seminarraumatmosphäre verstanden wurde, was passiert dann mit der Ability, der tatsächlichen Fähigkeit?
Das ist die nächste Hürde.
Ich kenne das von mir selbst. Sobald am Montagmorgen das Telefon klingelt, der Kunde Druck macht und der ganz normale Wahnsinn des Tagesgeschäfts losbricht, verfliegt das theoretische Wissen. Unter Stress greift das Gehirn immer auf das zurück, was es im Schlaf beherrscht.
Völlig korrekt. Die kognitive Belastung unter Stress verhindert den Zugriff auf frisch Gelerntes.
Das macht Sinn?
Deshalb scheitert die Ability-Phase so oft. Die Menschen verfallen in alte Muster, eröffnen heimlich eine Excel-Tabelle und arbeiten um das System herum.
Um das Desire aufzubauen und die Ability zu stützen, braucht es dann vermutlich einen extrem durchdachten Kommunikationsplan?
Unbedingt. Und das Wichtigste dabei, keine falschen Versprechungen. Der toxischste Satz, den ein Projektleiter sagen kann, lautet: Ab Tag 1 mit dem neuen ERP wird alles leichter, schneller und effizienter.
Weil es eine handfeste Lüge ist und die Glaubwürdigkeit exakt in der Sekunde zerstört, in der das System beim Go-Live zum ersten Mal hakt.
Genau so ist es.
Wie muss diese transparente Kommunikation stattdessen in den verschiedenen Phasen konkret orchestriert werden, um diese Verlustaversion systematisch abzubauen?
Man muss schonungslos ehrlich kommunizieren, dass die ersten Wochen nach dem Systemwechsel anstrengend, frustrierend und langsamer sein werden. Die Produktivität wird sinken.
Das muss man sich als Management erstmal trauen zu sagen.
Ja, aber es ist essentiell. In der Vorbereitungsphase brauchen Sie offene Townhall-Meetings, in denen nicht über Features gesprochen wird, sondern über das Warum. Warum stirbt das Unternehmen auf Raten, wenn das Legacy-System bleibt?
Also wirklich die nackte Wahrheit.
Richtig. Während der Implementierung müssen Sie dann Demos, sogenannte Show-and-Tell-Sessions, durchführen. Das macht die abstrakte Software greifbar.
Mhm, damit die Leute sehen, was auf sie zukommt?
Ja, und das Wichtigste passiert nach dem Go-Live, die Hypercare-Phase. Das ist ein Zeitraum von 3 bis 6 Monaten, in dem die Anwender extrem intensiv betreut werden.
Hypercare, okay.
Erfolge müssen sichtbar gefeiert werden. Und vor allem muss das Feedback aus der Basis sofort in kleine, spürbare Optimierungen des Systems einfließen.
Ich vermute, das funktioniert aber alles nur, wenn das C-Level voll dahinter steht. Wenn der Vorstand diese Transformation nicht als seine persönliche Priorität vorlebt, wird die Belegschaft logischerweise das operative Tagesgeschäft priorisieren.
Ohne C-Level-Sponsorship ist das Projekt von Anfang an tot.
Aber das Management kann ja nicht jeden Tag in jeder Abteilung neben den Mitarbeitern stehen und Händchen halten. Wir brauchen doch Multiplikatoren an der Front. Das bringt uns unweigerlich zur wohl kritischsten Rolle in jedem Rollout.
Ganz genau. Die beste Kommunikation der Welt verpufft völlig, wenn sie nur von oben nach unten gepredigt wird. Sie brauchen die Key-User.
Die Key-User?
Diese Rolle ist das absolute Rückgrat, der zentrale Nervenstrang eines jeden erfolgreichen ERP-Projekts. Aber wir müssen hier scharf trennen. Ein Key-User ist etwas völlig anderes als ein normaler Anwender oder ein Power-User.
Ein Power-User ist wahrscheinlich einfach nur jemand, der besonders technikaffin ist, sich schnell in neue Menüs reinfuchst und alle Tastenkürzel auswendig kennt.
Richtig, der Power-User ist ein technischer Virtuose. Der Key-User hingegen hat eine hochgradig strategische, offizielle Zusatzrolle.
Okay, was macht der genau?
Er ist nicht nur der unbestrittene fachliche Experte für seinen Bereich, sei es die Logistik oder die Finanzbuchhaltung, sondern er ist der erste Ansprechpartner. Er ist der Seelsorger und der First-Level-Support für seine direkten Kollegen im Büro.
Ja, verstehe.
Vor allem aber ist er der Dolmetscher. Er übersetzt die chaotischen Anforderungen des Fachbereichs in die strukturierte Sprache der IT und umgekehrt.
Wenn dieser Übersetzer also schlecht gewählt ist, reißt die gesamte Kommunikationskette ab.
Absolut.
Wenn ich mich jetzt in einen Abteilungsleiter hineinversetze, der das Tagesgeschäft am Laufen halten muss, ist mein erster Instinkt vermutlich katastrophal falsch. Ich schütze meine absoluten Top-Performer und schicke den Mitarbeiter ins Projektteam, der momentan, naja, am wenigsten ausgelastet ist.
Ganz typischer Fehler.
Oder ich setze direkt nicht selbst, also den Abteilungsleiter, auf die Position, weil ich den höchsten Titel habe.
Das sind exakt die Anti-Patterns, die Projekte ruinieren.
Wirklich?
Ja. Wenn Sie den Mitarbeiter mit der meisten freien Zeit schicken, merkt die IT sofort, dass dieser Person das tiefe Prozessverständnis fehlt.
Stimmt, er ist ja nicht umsonst wenig ausgelastet.
Genau. Und wenn Sie den Abteilungsleiter schicken, haben Sie jemanden, der die Prozesse oft nur noch auf dem Papier kennt, aber nicht mehr weiß, wie die Sachbearbeiter in der Praxis täglich arbeiten.
Wer ist dann die ideale Besetzung?
Die ideale Besetzung für einen Key-User ist jemand, der seit mindestens 3 Jahren tief im operativen Geschäft verwurzelt ist. Er muss kommunikativ brillant und technologieaufgeschlossen sein. Aber das allerwichtigste Kriterium, er muss eine informelle Autorität genießen.
Sie meinen die Person, zu der ohnehin jeder im Großraumbüro geht, wenn ein Prozess unklar ist oder eine Datei nicht öffnet, nicht weil sie Teamleiter auf der Visitenkarte stehen hat, sondern weil sie es einfach am besten erklären kann.
Exakt diese Person. Und um eine vernünftige Betreuung sicherzustellen, kalkulieren wir mit einem Verhältnis von einem Key-User auf etwa 15 bis 25 Anwender.
Da muss ich jetzt aber vehement die Perspektive des Managements einnehmen.
Gerne.
Wie in aller Welt soll ein mittelständisches Unternehmen, das in Zeiten von Fachkräftemangel ohnehin personell am Limit agiert, es sich leisten, seine absolut kompetentesten, produktivsten, informellen Führungskräfte aus dem operativen Tagesgeschäft herauszuziehen? Das zerschießt doch sofort die Quartalszahlen.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Eine extrem schmerzhafte, aber unausweichliche Frage. Und die Antwort der Change-Management-Praxis ist hier absolut unerbittlich.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn ein Unternehmen argumentiert, es könne sich diese Freistellung nicht leisten, dann lautet die harte Wahrheit, sie können sich das ERP-Projekt nicht leisten. So einfach und brutal ist das.
Uff, das ist meine Ansage. Über welches Volumen an Freistellung sprechen wir hier konkret?
Die empirischen Daten lassen da keinen Spielraum für Verhandlungen. Ein Key-User benötigt über die gesamte Projektlaufzeit eine vertraglich zugesicherte Freistellung von 20% bis 50% seiner regulären Arbeitszeit.
Wow, bis zu 50%.
Und in den kritischen Phasen, also während der User-Acceptance-Tests und rund um den Go-Live, müssen diese Leute zu 100% aus dem Tagesgeschäft befreit werden.
100%? Das ist ja ein Vollzeitjob.
Das ist es. Und dann gibt es noch die Super-Key-User, die abteilungsübergreifend Integrationsprozesse designen. Die sind oft über Jahre hinweg zu 50-100% freigestellt.
Und was passiert, wenn das Management das ignoriert und sagt, ach, Herr Müller ist ein Macher, der schaukelt das Projekt einfach nachmittags ab 16 Uhr noch mit?
Dann betreten wir den direkten Pfad in die von uns anfangs zitierten 91% der gescheiterten Projekte.
Das führt dann zum Crash.
Unweigerlich. Wenn Sie diese Freistellung nicht gewähren, erzeugen Sie eine toxische operative Doppelbelastung. Das führt unausweichlich zum Burnout, genau jener Leistungsträger, die das Unternehmen am dringendsten benötigt.
Was für ein Boomerang-Effekt.
Ja. Die Folge ist, dass die Qualität der Projektarbeit kollabiert, hochkomplexe Prozesse werden fehlerhaft ins System überführt, das Testing wird oberflächlich und am Tag des Go-Lives bricht das Chaos aus. Sie sparen ein paar 10.000 Euro an Überstunden oder Aushilfskräften und vernichten im Gegenzug ein Millionenprojekt.
Das ist ein unfassbarer Hebel, der da in der Hand der Geschäftsführung liegt. Wir haben jetzt die tiefgreifende Psychologie hinter dem Widerstand beleuchtet, die Notwendigkeit transparenter ADKR-Kommunikation und diese kriegsentscheidende Rolle der Key-User.
Ein großes Paket, ja?
Aber das alles greift ja erst, wenn das Projekt schon rollt. Wie kann ein Unternehmen denn vorab, noch bevor überhaupt der erste Beratervertrag unterschrieben wird, ehrlich evaluieren, ob es diese chirurgische Operation am offenen Herzen überhaupt überlebt?
Dafür hat sich das Konzept des ERP Readiness Checks etabliert.
Readiness Check.
Das ist eine gnadenlose, strukturierte Selbstreflexion der Organisation, lange bevor man überhaupt mit Softwareanbietern spricht. Dieser Check durchleuchtet 4 fundamentale Dimensionen: Prozesse, Daten, Ressourcen und die übergeordnete Strategie.
Wir überprüfen also unsere Fitness, bevor wir uns zum Marathon anmelden. Bei den Prozessen geht es wahrscheinlich darum, ob wir überhaupt wissen, wie wir arbeiten.
Genau. Sind die Kernprozesse sauber dokumentiert oder existiert dieses geschäftskritische Wissen nur als dunkle Materie in den Köpfen einiger weniger Mitarbeiter, die in 5 Jahren in Rente gehen?
Puh, das ist oft die Realität.
Leider ja. Wenn Sie chaotische Prozesse in ein neues ERP-System gießen, haben Sie danach einfach nur teures, digitalisiertes Chaos.
Und dann kommt das gigantische Thema Daten. Ich erinnere mich an eine Zahl aus unseren Quellen. Fast 70% der Probleme bei Systemstarts hängen mit Datenmigrationsfehlern zusammen.
Richtig.
Aber warum ist das so schwer? Das ist doch nur kopieren und einfügen, oder nicht?
Schön wär's. Es sind exakt 68% der Probleme, die auf Datenmigration zurückzuführen sind. Der Grund ist, dass Stammdaten hochpolitisch sind.
Politisch? Wie das?
Nun, der Vertrieb definiert den Begriff Kunde vielleicht ganz anders als die Finanzbuchhaltung. Wenn diese Definitionen nicht vorab bereinigt und harmonisiert werden, laden sie Duplikate, Karteileichen und widersprüchliche Formate ins neue System.
Das berühmte Garbage-in-Garbage-out-Prinzip. Wenn ich unbereinigten Datenmüll in mein hochkomplexes neues ERP-System kippe, wird es mir nur rasend schnell und extrem effizient neuen Müll berechnen.
Exakt.
Das blockiert dann im schlimmsten Fall eine Millionenlieferung, weil das System den Rechnungsempfänger nicht validieren kann.
Ganz genau. Und deshalb ist das Aufräumen der Daten eine gigantische organisatorische Kraftanstrengung, die Monate dauern kann. Zu Readiness gehört zudem auch eine radikal ehrliche Ressourcen- und Budgetplanung.
Das Budget ist wahrscheinlich immer zu knapp bemessen.
Fast immer. Hier muss auf Basis der TCO, der Total Cost of Ownership, kalkuliert werden. Das bedeutet, das Budget darf nicht nur aus den externen Lizenz- und Beraterkosten bestehen,
sondern
die massiven internen Aufwände, also die Freistellung unserer Key-User, die temporären Aushilfen für das Tagesgeschäft, das externe Change-Management, all das muss von Tag 1 an voll budgetiert sein.
Wenn wir diese Hausaufgaben gemacht haben und mittendrin stecken, wie messen wir dann eigentlich, ob dieses ganze Change-Management funktioniert? Es reicht ja nicht, nur zu prüfen, ob der Server läuft.
Nein, überhaupt nicht. Der Erfolg von Change-Management ist keine soziologische Esoterik. Er ist hart messbar. Wir lösen uns von rein funktionalen Metriken und etablieren Adoptionsmodelle.
Wie sehen die aus?
Wir messen ganz pragmatisch. Wie hoch ist die tatsächliche Login-Rate im neuen System? Wie viele Transaktionen werden heimlich noch über Excel abgewickelt?
Aha, man schaut den Leuten quasi auf die Finger.
Positiv formuliert, ja. Und das mächtigste Instrument sind sogenannte Pulse-Surveys. Das sind hochfrequente, kurze, anonymisierte Umfragen unter der Belegschaft.
Okay, Umfragen?
Sie messen das Stimmungsbild, die aktuellen Sorgen und identifizieren exakt, wo das Schulungswissen noch lückenhaft ist. So können Sie proaktiv gegensteuern, lange bevor der Flurfunk die Deutungshoheit über das Projekt übernimmt.
Und wie viel Zeit sollte ein mittelständisches Unternehmen für diese gesamte Metamorphose einkalkulieren?
Für einen grundlegenden, sauberen ERP-Rollout im Mittelstand sprechen die Erfahrungswerte von einem realistischen Zeitfenster zwischen 9 und 18 Monaten.
Also unter einem Jahr wird er sportlich?
Extrem sportlich. Wer versucht, das in 6 Monaten durchzupeitschen, nimmt den Kollaps der Organisation billigend in Kauf.
Also was bedeutet das nun alles für Sie als Zuhörer? Es bedeutet schlichtweg, dass die Vorbereitung, also diese umfassende Readiness und das Aufbauen belastbarer Change-Management-Strukturen das eigentliche Projekt ist.
Absolut.
Die spätere Auswahl der Software, ob das Logo nun blau, grün oder rot ist, ist fast schon ein Nebenschauplatz. Wir müssen endlich aufhören, IT-Projekte als reine Technologie-Upgrades zu behandeln. Wir müssen den Menschen, seine Ängste und seine Bedürfnisse in das absolute Zentrum der Transformation stellen.
Das fasst die Essenz unserer Analyse wirklich perfekt zusammen. Und das bringt mich zu einem finalen, vielleicht etwas provokanten Gedanken, den ich Ihnen gerne mit in den Alltag geben möchte.
Gerne. Schießen Sie los.
Wenn 91% der ERP-Fehlschläge auf den Faktor Mensch zurückzuführen sind. Was wäre dann, wenn die großen Software-Einführungen der Zukunft gar nicht mehr von IT-Architekten und Software-Ingenieuren geleitet werden? Stellen Sie sich vor, der Projekterfolg liegt eigentlich in den Händen von Verhaltenspsychologen und Organisationssoziologen.
Die traditionellen Machtverhältnisse in unseren Unternehmen ja völlig auf den Kopf stellen würde. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen, tiefgreifenden Betrachtung angelangt. Ich hoffe sehr, Sie betrachten die Widerstände in Ihren eigenen Projekten und dieses metaphorische Auto mit dem Schaltgetriebe ab heute mit völlig anderen Augen. Wenn Sie nun tiefer in diese Themen eintauchen wollen, besuchen Sie unbedingt unsere Website unter www.erp-software.org. Dort finden Sie Leitfäden, Checklisten und weiterführende Informationen, um Ihr ERP-Projekt auf Erfolgskurs zu bringen. Und wenn Ihnen diese ausführliche Analyse gefallen hat, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und abonnieren Sie uns auf der Plattform, auf der Sie gerade diesen Podcast hören. Bis zum nächsten Mal.